Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Fragen an den Autor. Heute Wolfgang Schmiedbauer zu dem Buch Homo Consumens. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im April 1970 beging New York seinen Earth Day und einen Tag lang schien die Stadt auf menschenwürdige Weise bewohnbar. Dieser Tag, der Tag der Erde, war ein Alarm gegen die Vergiftung der Stadt. Informationskioske warben für klare Luft, reines Wasser, Erhaltung von Pflanzen und Tieren, für unzerstörte Natur und Lärmbekämpfung. Trotz fehlender Auspuffgase, an diesem Tag nämlich fuhren keine Autos, trotz fehlender Auspuffgase wurde die enthusiastische Menge sanft von Ruß berieselt. Der Frühlingswind trieb den Chemiedunst von New Jersey herüber. Schulaufsätze und Zeichnungen über das Thema Umwelterhaltung waren an Schaufenstern und Mauern geklebt. Ein 12-jähriger Junge, Anthony Rosario, hatte eine Vision aufgeschrieben. Und darin heißt es, im Jahr 1985 wurde es plötzlich immer dunkler. Die Sonne war nicht mehr zu sehen vor lauter Ruß und Schmutz und ich fürchtete mich sehr. Ich war zu Tode erschrocken. Eines Tages begann ich zu husten. Ich hustete und hustete und konnte nicht mehr aufhören zu husten. Dann starb ich. Nun, diese Dunstglocken sind nun nicht etwa, wie uns die Industrie manchmal glauben machen will, der Preis des Wohlstands und der Vollbeschäftigung. Sie sind von Menschen erzeugt und wir alle, sofern wir Auto fahren und unsere Wohnungen heizen, haben sie mit verursacht. Ein Psychologe und Psychotherapeut, nämlich Wolfgang Schmiedbauer, hat es unternommen, mit Methoden der Verhaltensforschung und der dynamischen Psychologie ein Wesen zu untersuchen, welches das Lebensgleichgewicht auf dem Planeten Erde mehr und mehr zerstört. Und dieses Wesen ist der Homo Consumens, der munter drauf los konsumierende Mensch, der durch Maßlosigkeit, Kurzsichtigkeit und Manipulation seine Umwelt ebenso wie sich selbst entwürdigt und ruiniert. Herr Schmiedbauer, welche sind nun für den Psychologen eigentlich die Wurzeln dieser Konsumhaltung, zu der übrigens auch ein ausgeprägtes Erfolgs- und Leistungsdenken gehört?
Ja, es gibt sehr viele Wurzeln des Konsumverhaltens. Eine haben Sie schon genannt, nämlich das Erfolgs- und Leistungsdenken, das seinen Ursprung möglicherweise in einer von Triebverzicht geprägten Moral hat, wie sie eben in den christlich beeinflussten Staaten, die ja nicht ohne Grund die Industrialisierung erfunden haben, vorherrscht.
Ja, und diese Gesellschaften, eben das Gesellschaften im sogenannten christlichen Abendland, haben mir gerade diese merkwürdige Spielart Mensch, den Homo Consumens, hervorgebracht. Aber darüber etwas Näheres, wie ist das zu erklären?
Ja, wenn Sie wollen, dann hat die Kirche selbst zum ersten Mal in sehr großem Maßstab ein Bedürfnis künstlich produziert. Und diese künstliche Produktion von Bedürfnissen spielt ja im Konsumverhalten eine zentrale Rolle. Die Kirche oder das Christentum hat seine Macht, weniger seinen Ursprung, der an sich ganz anders ist, aber doch die Macht als Hierarchie darauf aufgebaut, dass sie in den einzelnen Menschen ein sehr massives Schuldgefühl geweckt hat und so ihre Gläubigen zwanghaft abhängig machte von den Gnadenmitteln, von Beichte, Absolution, Ablass. Dieses Schuldgefühl nun, in der Psychoanalyse sagt man Über-Ich-Ängste und ähnliche Fachausdrücke, dieses Schuldgefühl wird nun in der Konsumgesellschaft schwerpunktmäßig durch hohe Leistung, durch einen geradezu zum Leistungszwang gesteigertes Leistungsstreben abgewehrt. Und das war also lange Zeit so, Max Weber hat ja darauf hingewiesen, dass der Zusammenhang zwischen Puritanismus und Kapitalismus sehr eng ist, dass dieses Leistungsstreben dazu diente, die natürlichen Bedürfnisse des Menschen zu frustrieren, um auf diese Weise den Erfolg nach außen die Konsumgesellschaften haben ja etwa auch den Kolonialismus erfunden. Sie haben also eine ganze Reihe anderer Kulturen unterjocht, diesen Erfolg nach außen zu sichern und auf der anderen Seite das ständige Wachstum der eigenen Industrieproduktion zu fördern. Da hat sich nun später eine Art Wendepunkt ergeben, nicht mehr der Kapitalist allein, der ja die irdischen Güter, die er erwarb, auch genießen sollte. Das war sein legitimes Recht und eine Art Vorwegnahme des Paradieses auf Erden, sondern auch sein Arbeiter hat in einer von Marx noch völlig unvorhergesehenen Weise jetzt an dieser Ethik, wer etwas leistet, der muss sich auch etwas leisten, hast du was, bist du was, und mit ähnlichen Slogans lässt sich die umschreiben, hat an dieser Ethik jetzt teilgenommen und hat auf diese Weise zum Beispiel auch diese ganz massive Umweltbelastung, wie sie in allen Industriegesellschaften auftritt, mit verursacht.
Ich fürchte, Herr Schmidbauer, zweierlei ist noch nicht ganz klar geworden, jetzt eben.
Ja.
Und zwar erstens, die christlichen Gesellschaften, wenn wir sie mal so bezeichnen wollten, jedenfalls Gruppierungen von Menschen, die christlich orientiert sind, deren Leistungsstreben war zunächst auf den Mitmenschen gerichtet. Man wollte also im Mitmenschen Christus selbst sehen. Und die ganze Bemühung richtete sich eigentlich auf eine metaphysische Instanz hin. Und da fehlt also die Gedankenbrücke, die gedankliche Deduktion hin zu dem innerweltlichen Leistungsstreben, das sich mit den Bemühungen hier auf dieser Welt und für diese Welt erschöpft. Und das Zweite ist der Widerspruch zwischen der christlichen Forderung nach Askese, nach Konsumverzicht, zugunsten eines Höheren, nämlich zunächst eines Lebens in Meditation, in der Imitatio Christi, in der Nachfolge Christi.
Ja, diese beiden, Sie stellen hier etwas des Urchristentum, das ja diese Forderungen wirklich hatte und auch zu leben suchte. Das muss man, glaube ich, doch in einen Gegensatz stellen zu dem organisierten Christentum, das eben mit den staatlichen Hierarchien paktierte und in sehr vielen Fällen, was ja heute auch in der Kirche durchaus erkannt wird, eben mit den Besitzenden nur paktierte und auf diese Weise eben dazu kam, dass diese Ausrichtung auf Askese und auf Nächstenliebe eben zugunsten einer sehr wenig menschenfreundlichen Moral abgebaut wurde.
Nun hat Max Weber, den Sie eben schon zitierten, von der innerweltlichen Askese gesprochen. Können Sie mir zustimmen, wenn ich nun behaupte, dass diese innerweltliche Askese, sie zeigt sich in einem Arbeitsethos, in einem Leistungsethos, in der besonderen Pflichttreue und Disziplin, die man zum Beispiel den deutschen arbeitenden Menschen so gerne nachsagt, vor allem im Ausland, dass es eine Art Karikatur der eigentlichen Askese ist, die den Menschen befähigen könnte, mehr zu sich selbst zu kommen?
Ja, bestimmt. Es ist ja sogar so, dass im Konsumverhalten ja, dass die Menschen ja gar nicht glücklich sind, dass da was wirklich sehr Unfrohes eigentlich häufig drinsteckt. Eine Art Sisyphus, ein Analogon zum Sisyphus-Mythos, wo also nie das Ziel eigentlich erreicht wird, wo nie das Glück eigentlich erreicht wird, wo immer jedes Jahr kommt also noch ein schöneres Automodell raus und wer sich da wirklich wer da wirklich mitläuft, der ist eigentlich nie ganz zufrieden, weil er sein Ideal nie verwirklichen kann.
Meine Damen und Herren, zunächst der obligate Hinweis für Sie, die uns heute Morgen zuhören. Sie können sich in unserem Gespräch beteiligen. Sie können Ihre Fragen an den Autor, an Wolfgang Schmidbauer, der in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München jetzt sitzt, richten, wenn Sie uns hier in Saarbrücken anrufen. Unsere Nummer ist Saarbrücken mit der Vorwahl 0681. Die direkte Nummer unseres Studios 60 26 26. Noch einmal, Saarbrücken 60 26 26. Herr Schmidbauer, Sie sind Psychologe und Psychotherapeut. Ich kann mir vorstellen, dass ein Motiv für Sie, dieses Buch, den Homo Consumens, zu schreiben, der übrigens in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen ist, dass ein Motiv darin lag, Erfahrungen, die Sie in Ihrer Praxis gemacht haben, einem größeren Kreis von Lesern zugänglich zu machen.
Ja, ich meine, Sie wissen ja selbst, dass die Erfahrungen in der Praxis und eben auch die Erfahrungen, die man irgendwie im eigenen Erleben macht, man wird ja durch die Beschäftigung mit Psychologie etwas auf die Selbstbeobachtung hingelenkt und fragt sich dann, woher kommt jetzt dieses Konsumverhalten, das man doch als die individuell psychologische Wurzel unserer gegenwärtigen Umweltprobleme etwa ansehen kann. Mhm. Und man schaut sich dann auch andere Menschen an und man findet eben, dass sowohl bei mir selber eigentlich, also wenn ich mich, ich kaufe jetzt sehr wenig nur noch, aber wenn ich früher mir irgendwas kaufte, also etwas zum Anziehen oder so, dann war das eigentlich immer, wenn ich irgendwie deprimiert war, wenn ich unzufrieden war mit mir selber, dann versucht man sich sozusagen einen neuen Adam zu verschaffen und sich irgendwie irgendeine Gratifikation, eine Belohnung zu geben. Mhm. Und ich habe also nun bemerkt, dass bei meinen Klienten das noch viel ausgeprägter war, dass zum Beispiel frühe Versagungen, eine schwere Kindheit, wo die Mutter also das Kind zum Teil abgelehnt hat, dass die dann später zu einer hektischen Betonung des Konsums führen können, dass also diese Menschen dann überhaupt nicht mehr verstehen, dass jemand darauf verzichtet, sich jetzt einen Farbfernseher zu kaufen.
Man will sich gewissermaßen für Entbehrungen der Kindheit entschädigen.
Ja, ja. Und man will eben die leichten Depressionen, welche dieser Mangel an Zuwendung in der Kindheit hervorgerufen hat, die will man dann beständig mit Konsumverhalten, mit Belohnungen, oralen Belohnungen, wie man ja so schön sagt, also Belohnungen, die das haben wollen, das in Besitz nehmen, umgreifen. Die Depression will man damit zudecken.
Mhm. Nun aber zum frühen Konsumlernen, und zwar in dem von Ihnen kritisch betrachteten Sinn, gehört dann auch die gegenteilige Erziehungshaltung, indem man verwöhnt und überverwöhnt, indem man zu viel gewährt und damit das Kleinkind von vornherein einübt in einer Konsumhaltung, die nachher im Leben mit seinen notwendigen Versagungen sich sehr nachteilig für die Persönlichkeitsentwicklung auswirken kann.
Ja, ja, ich meine, ich bin nun etwas persönlich etwas kritisch gegenüber dem Konzept der Verwöhnung,
ja,
weil da oft die Vernachlässigung eigentlich, die Luxusvernachlässigung, damit verwechselt wird.
Dass sich freikaufen von Verpflichtungen.
Ja, 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 ich meine, das sind dann die typischen Eltern, die sagen, wir haben unsere Kinder immer zu sehr verwöhnt. Heute sagen sie sogar, wir haben sie immer anti-autoritär erzogen. Mhm. Tatsächlich haben sie sich nie um die Kinder gekümmert, sondern sie haben sich von ihren Verpflichtungen freigekauft, indem sie ihnen großzügig materielle Geschenke und auch sehr großzügig Freiheiten gegeben haben. Die Kinder durften immer alles, aber die Eltern waren nie für sie da. Sie durften alles haben, bloß nicht die Zeit ihrer Eltern.
Herr Schmidbauer, ich möchte einen Satz herausgreifen, der für unser Hörer der Kommentierung bedarf. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet gehabt. Sie sagen, dass der Homo consumens im Grunde von Schuldgefühlen gepeinigt wird. Und dass er versucht, diese Schuldgefühle einerseits durch Leistung zu beschwichtigen, indem er vor sich selbst sich beweist, wie nützlich er ist, was er zu leisten imstande ist. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch diese Schuldgefühle durch Konsum zu beschwichtigen sucht. Wieso Schuldgefühle? Schuldgefühle vor welcher Instanz?
Ja, ich habe also mit diesen Schuldgefühlen oder mit dieser geheimen Angst, Depressivität, vor allem die Angst vor dem Über-Ich, wie man in der Psychoanalyse sagt.
Ja.
Das Über-Ich ist, in der Psychoanalyse heißt es, es ist der Erbe des Ödipus-Komplexes.
Weil wir eben erläutern müssen, was der Ödipus-Komplex ist.
Der Ödipus-Komplex sind also die emotionalen Probleme in der Auseinandersetzung mit den beiden Eltern, um es ganz allgemein zu sagen.
Viertes bis sechstes
Lebensjahr. Und die Normvorstellungen der Eltern werden verinnerlicht. Das ist scheinbar ein Freiheitsgewinn, weil jetzt eben die Eltern nicht mehr da sein müssen und das Kind tut trotzdem ungefähr, was die Eltern von ihm erwarten. Mhm. Es kann aber, wenn es eben nicht in einem irgendwie versöhnlichen und akzeptierenden Klima stattfindet, kann es eben dazu führen, dass das dann ständiges Schuldgefühl, ein ständiges Gefühl des Ungenügens in einem Menschen entsteht, das dann eben durch Leistung abgewehrt wird. Leistung ist das klassisch-puritanische Abwehrmechanismus, zu dem eben in unserer Zeit jetzt noch der Konsum getreten ist. Es ist ja so, dass in vielen Fällen der Konsum auch direkt als Leistung erlebt wird, dass man, wie es etwa in Amerika schon die Tendenz ist, den Leuten suggeriert, sie müssten jetzt unbedingt jedes Jahr oder alle zwei Jahre das neueste Automodell kaufen, weil sie sonst unethisch handeln würden, weil sie sonst das Wohlergehen der Wirtschaft beeinträchtigen würden.
Und es gibt ja noch einen interessanten erklärenden Hinweis durch die Alltagssprache. Man sagt ja so landläufigerweise, das kann ich mir leisten und ich muss mir das leisten können. Oder ich zeige, dass ich mir das leisten kann.
Ja.
Gemeint ist nicht die echte Leistung, sondern die Anschaffung.
Ja, ich meine, aber dieses, das eben auch in der Alltagssprache. Das,
ja.
Wer sich etwas leistet, der hat auch etwas geleistet.
Ja.
Das hängt also in der Sprache eng zusammen und es hängt auch psychologisch
zusammen. Und wenn das Auto auf Wechseln rollt.
Ja, das spielt keine Rolle.
Ja. Gut, vielleicht kann man, Herr Schmidbauer, das, was Sie als psychologischen Ansatz hier in Ihrem Buch leisten, deutlicher machen noch, als es bisher geschehen konnte, an dem Beispiel Reinlichkeit. Wir alle schätzen also Sauberkeit und Reinlichkeit und die Badekultur nimmt also geradezu fantastische Ausmaße an, indem man also immer wieder auf Werbung stößt, die uns immer neue Badeessenzen empfehlen. Und das Wohnbadezimmer spielt eine große Rolle neuerdings in der Werbung. Am Beispiel Reinlichkeit nun versuchen Sie zu zeigen, dass hier etwas ganz anders im Grunde gemeint ist als schlichte Sauberkeit.
Ja, ich meine, das zeigt sich ja schon allein daher, dass in unserer Welt jetzt die Sauberkeit im Detail immer mehr zunimmt, während die Sauberkeit im großen Ganzen wirklich vor die Hunde geht. Wenn man ist zwar persönlich äußerst auf Hygiene bedacht, dann wäscht sich und behandelt sich mit allen möglichen Deodorantien, aber man verschmutzt die Luft, man verschmutzt das Wasser, man kann nirgends mehr baden, man ist also in einer Art Teufelskreis befangen. Wir wissen ja heute, dass die Waschmittel, also das, was Frau Saubermann so eifrig verwendet, dass das die Hauptursache der Zerstörung von unseren Gewässern ist.
Mhm.
Dass also die Gedankenlosigkeit, mit der diese Waschmittel verschwendet werden und die irrsinnige Reklame, die dafür gemacht wird, dass dies und eben der unterliegende Sauberkeitszwang, wie ich sage, dass die für die Umweltverschmutzung direkt verantwortlich sind.
Ja, und vielleicht verbindet sich mit dieser merkwürdigen Art persönlicher Waschkultur eine psychologisch erklärbare Erwartung. Diese Mittel zum Sauberhalten hätten eine geheimnisvolle Tiefenwirkung. Sie würden gewissermaßen auch den inneren Menschen sauber machen und von seinen Schuldgefühlen vielleicht sogar befreien.
Ja, ich meine...
Der Elfenkönig Ariel ist so ein Beispiel dafür.
Und der weiße Riese, ja.
Ja.
Ich meine, ich habe das also mit diesem psychoanalytischen Konzept der analen Phase in Verbindung gebracht. Man bringt den Kindern ja gerade in einer Welt, in der also die Reklame dauernd die Sauberkeit als höchsten Wert preist.
Können wir gerade noch mit zwei Sätzen vielleicht sagen, was die anale Phase
ja,
ist und wann sie einsetzt?
Ja, bitte. Die Kinder, die anale Phase ist also das Geschehen, das zwischenmenschliche Geschehen, das sich während der sogenannten Sauberkeitserziehung abspielt. Und Anus, das ist also der After, das ist also der Zwang, man bringt dem Kind bei, dass schmutzig böse ist und dass sauber gut ist und übertragen, dass reine Menschen auch eine reine Seele haben.
Und auch Belohnung dafür, dass das Geschäftchen gut gemacht worden ist.
Ja, ja, dass man also, und das ist also so auch ein Urmodell der korrekten Leistung. Und ich meine, es ist so, dass ein Kind, dem man es gestattet, in seinem eigenen Rhythmus jetzt zur Sauberkeit zu finden, dass das später oder auch schon in der Kindheit eigentlich überhaupt nicht an seinen Ausscheidungen interessiert ist. Hingegen ein Kind, dem man durch die dauernde, zwanghafte Sauberkeitsdressur den Eindruck gibt, dass da etwas höchst Wertvolles und Interessantes vorliegt, das bleibt später in seiner Fantasie dauernd an diese dreckigen Beschäftigungen und an diesen Lustgewinn aus diesem Also so Kot und Urin und Kotschmieren haben wir bei vielen Kindern schon beobachtet, die eben diese zwanghafte Sauberkeit so über sich ergehen lassen mussten. Mhm. Das Kind bleibt daran fixiert, man sagt, also es ist anal fixiert. Und diese unbewussten Fantasien dann werden in einem zweiten Schritt durch einen Reinlichkeitszwang und durch die Putzsucht, wie wir sie etwa bei vielen unserer Hausfrauen erleben, werden diese unbewussten Fantasien dauernd abgewehrt.
Mhm.
Und man sieht also, wie hier im individuell-psychologischen sich ein ganz ähnliches Geschehen abspielt wie in unserer Umwelt.
Mhm.
Wo also man diese analen Fixierungen dadurch abwehrt, dass man zwanghaft Waschmittel konsumiert, dass man also die Tendenz der Industrie, die geht ja jetzt schon dahin, uns einzureden, dass man jeden Tag die Wäsche wechseln müsste und ich weiß nicht, jede Woche oder auch schon bald jeden Tag die Bettwäsche. Und das wird dann in die Waschmaschine gesteckt und gewaschen und was dann nachher da hinten aus der Waschmaschine rausfließt und in die Kanalisation fließt und in die Flüsse fließt, das kümmert die Frau Saubermann natürlich eigentlich überhaupt nicht. Mhm.
Hinzu gehört noch die Zahl, der Hinweis, dass für die immer aufwendiger werdenden Verpackungen in der Bundesrepublik allein die Summe von 16 Milliarden Mark pro Jahr aufgewendet wird,
mhm,
für Verpackungen, von denen man nichts hat. Denn ein schlichter Tragebeutel würde es in vielen Fällen auch tun, aber hier werden ja so aufwendige Verpackungen, die ein Werbeargument sind, bevorzugt. Und in diesem Betrag von 16 Milliarden Mark pro Jahr ist die Summe für die Beseitigung der Abfälle noch gar nicht enthalten. Nun ja, aber nun zu den Folgerungen, die Sie in Ihrem Buch ziehen, aus Ihrem psychologischen Ansatz heraus. Mhm. Was bleibt nun übrig? Und das ist auch eine Frage an Sie, meine Damen und Herren. Wir alle haben uns sehr oft auch in dieser Sendereihe mit Fragen der Umweltverschmutzung, der Lärmbelästigung beschäftigt. Immer wieder tauchte die Frage auf, was ist denn nun eigentlich zu tun? Das Erste, was man individuell tun könnte, und davon ist auch in Ihrem Buch die Rede, das ist der individuelle Konsumverzicht. Nur wir konsumieren einfach ein bisschen weniger. Das sagt sich sehr, sehr leicht. Und da muss ich gleich die Gegenfrage stellen, warum denn ich? Warum? Was nützt das eigentlich, wenn ich jetzt ein bisschen weniger konsumiere und die Leute ringsherum in meinem Wohnviertel, in meiner Stadt, in meinem Bundesland, in dem ich lebe oder in der Bundesrepublik überhaupt, kümmern sich gar nicht darum?
Ja, das ist an sich ein sehr altes ethisches Problem.
Vielleicht darf ich nochmal gerade die Nummer einschalten, Herr Schmidbauer,
ja,
für
bitte.
Unsere Hörer. Sie können Ihre Fragen an Herrn Schmidbauer richten, vor allen Dingen auch seine Möglichkeiten, seine Modelle erfragen, wie er sich eigentlich vorstellt, daran etwas zu ändern. Unter der Nummer Saarbrücken 60 26 26, noch einmal, 60 26 26 hier in Saarbrücken. Und Saarbrücken hat die Vorwahl 0681. Ja, was nützt man individueller Konsumverzicht, Herr Schmidt?
Ja, ich glaube, dass man sich hüten sollte, den Konsumverzicht wirklich nur negativ zu sehen. Er enthält ja auch viele positive Möglichkeiten. Ich meine, durch den Konsumverzicht gewinnt man zum Beispiel, man spart nicht nur Geld, sondern Geld ist ja auch vielfach Zeit, man gewinnt auch sehr viel Zeit. Es ist ja so, dass die hochindustrialisierten Gesellschaften mit den meisten zeitsparenden Maschinen, dass in denen die Menschen am allerwenigsten Zeit haben. Sonderbarer oder auch verständlicherweise.
Ein einfacher Einwand, Herr Schmidbauer.
Ja.
Wir haben zu Hause, wie ich glaube, überflüssigerweise eine Spülmaschine, eine Geschirrspülmaschine. Das ist ein sehr aufwendiger und relativ teurer Apparat. Aber immerhin, meine Frau sagt, sie spart dadurch Zeit, denn die Stunde, die sie sonst für den Abwasch verwenden müsste, die nimmt ihr die Maschine in 2 Stunden allerdings ab mit einem riesigen Wasserverbrauch. Gut, aber sie sagt also, das ist ein Vorteil. Sie sagt, wenn ich die Wäsche selber waschen müsste und keine Waschmaschine hätte, bei 4 Personen oder 5 Personen Haushalt, dann wäre das für mich ein erheblicher Zeitaufwand. Also diese Geräte sparen Zeit.
Ja, kurzsichtig gesehen sparen sie schon Zeit. Aber ich glaube, dass man zum Beispiel auf die Geschirrspülmaschine, die ja wirklich ein Umweltärgernis ist, dass man auf die sehr wohl verzichten könnte, wenn man zum Beispiel etwas weniger Geschirr verwenden würde, wenn man sich also bemühen würde, möglichst wenig aufwendig zu essen, möglichst wenig Geschirr überhaupt auf den Tisch zu bringen.
Mhm.
Und dass man dann also ungefähr zu demselben Zeitaufwand zurückkommen könnte, wenn man da ein bisschen diese hochgestochenen Ansprüche an einen hübsch gedeckten Tisch, wie sie uns aus so und so vielen Illustrierten und so weiter nahegebracht werden, wenn man sich von diesen Ansprüchen etwas emanzipieren könnte.
Ja, auch dazu aber ein Einwand. Ich kann mir vorstellen, ich lebe selbst in meinem Bekanntenkreis auch, ein Mensch sagt dann, Ich bin den ganzen Tag und die ganze Woche so eingespannt in einen Produktionsprozess, dem ich mich gar nicht entziehen kann. Ich muss ja nur mein Geld verdienen. Ich bin dort angestellt, bin also auch lohnabhängig oder gehaltsabhängig, was das Gleiche bedeutet. Und ich möchte mir, da mir sonst so wenig Zeit bleibt, eigentlich so kleine Festchen für mich selbst bereiten. Also sag zum Beispiel, ein solches Essen etwas aufwendigerer Form, auch zu Hause mal mit ein bisschen netten Geschirr und einem nett gedeckten Tisch, das ist meine Kompensation für die Mühen, die ich die ganze Woche hindurch habe, für meine Frustrationen.
Mhm. Ja, da wird es dann natürlich schon verdächtig. Ich meine, wenn man solche Kompensationen braucht, dann sollte man sich, glaube ich, wirklich fragen, ob man nicht einfach den falschen Lebensstil hat. Genauso wie die Leute, die eben immer so weit so viel arbeiten, dass sie unbedingt Erholung brauchen, die haben einen falschen Arbeitsstil, ganz sicher.
Mhm. Und gut, aber Herr Schmidtbauer, Sie sind im freien Beruf, ich bin es auch. Wir können unseren Arbeitsstil weitgehend selber bestimmen.
Ja.
Die drückende Mehrzahl aller Menschen in einer modernen Industriegesellschaft kann das nicht. Wie soll der Arbeiter, der am Fließband steht, oder die Arbeiterin, die 8 Stunden pro Tag Transistoren zusammensteckt, eine sehr stupide Arbeit, die aber notwendig ist, wie soll die ihren Lebensstil ändern, nachdem sie also wirklich 8 Stunden lang auf diese den Menschen frustrierende Industriearbeit angewiesen ist? Die Arbeit muss gemacht werden und sie muss Geld verdienen, die Person.
Ja, ich meine, das ist wirklich eine, wissen Sie, es ist immer schwierig, da wirklich allgemeine Verhaltensvorschriften zu entwickeln. Ich würde in dem Fall diese Arbeiterin, die also da Transistoren zusammensteckt für irgendwelche Fernsehgeräte oder was weiß ich, der würde ich einfach empfehlen, dass sie sich eine andere Arbeit sucht. Ich meine, es gibt ja genug Tätigkeiten, die eben nicht so unbefriedigend sind und wo ein großer Personalmangel besteht, zum Beispiel in Krankenhäusern.
Mhm. Gut, aber dann hat Ihr Vater gesagt, ich war mit 14, 15 Jahren, was sollst du eigentlich noch eine große Berufsausbildung haben? Du heiratest sowieso eines Tages, möchte dich kein Geld mehr investieren. Das ist eine Haltung, die heute noch leider weit verbreitet ist.
Ja,
und da geht das Mädchen halt in die Fabrik oder wird angelernte Verkäuferin und steht den ganzen Tag in einem Kaufhaus herum, bei künstlicher Beleuchtung und ziemlich schlechter Luft.
Ja, sicher. Ich meine, das ist ein Missstand, aber... ich meine, es ist ja wirklich ein individuelles Programm, der Konsumverzicht, und der kann nur in einer individuellen Abstimmung geregelt werden. Ich meine, es handelt sich ja auch darum, dass man zum Beispiel, wenn man schon auf diese arbeitssparenden Maschinen, Geschirrspüler und Waschmaschinen nicht verzichten will, was also in jedem Fall besser ist, dass man dann sie sehr sparsam verwendet. Ich meine, es ist ja auch ein ganz gewaltiger Unterschied, ob jetzt die Waschmaschine jeden Tag läuft oder nur einmal in der Woche.
Mhm.
Ob man, wie es mir eine Frau beschrieben hat, dass ihre Kinder, die sind jetzt schon, die hat sich also auch nie sehr viel um die Kinder gekümmert, aber die Kinder sind jetzt schon so weit, dass sie am Abend, wenn sie sich ausgezogen haben, und die Wäsche ist noch tadellos sauber, ich meine, an einem Tag wird die ja nicht dreckig, dass sie das Zeug dann alles in die Waschmaschine stopfen.
Mhm.
Das ist schon so eine Gewohnheit geworden. Und die Waschmaschine läuft dann halt auch jeden Tag. Und die arme Hausfrau, die hat mit dem Bügeln und Einräumen hat sie genauso viel zu tun, wie sie früher, als sie noch mit Handdusch, aber nur einmal in der Woche auch zu tun hatte.
Ich wollte hinaus, Herr Schmidtbauer, das wollen wir gleich noch erörtern, auf die Abhängigkeit dieser sehr bewussten Konsumhaltung, für die Sie plädieren, vom Bildungsniveau. Und damit aber auch indirekte Zusammenhänge mit der Bildungsreform. Vielleicht können wir darüber gleich noch ein paar Sätze sprechen. Vorher noch einmal der Hinweis, unsere Nummer ist Saarbrücken 60 26 26 und hier ist der erste Anruf.
Ist es nicht so, dass unser sogenanntes Bildungssystem diesen Konsummenschen fördert, indem es keine Bildung etwa im Sinne Pestalozzis vermittelt, sondern ihn nur mit Wissen vollstopft?
Damit wären wir gleich beim Thema,
ja,
das wir uns vorgenommen hatten.
Ich meine, das Bildungssystem, das ist, würde ich sagen, ist nur in zweiter Linie verantwortlich. In erster Linie ist schon die Erziehung in den Familien verantwortlich.
Mhm.
Aber es ist ja so, dass das Bildungssystem unter anderem die Aufgabe hätte, das auszugleichen, was in den Familien nicht stattfindet. Und diese Aufgabe erfüllt es aber keineswegs. Ich meine, das Konsumverhalten, es wird nichts dagegen getan, es wird vielleicht allerhand dafür getan. Und gerade der Hinweis auf Pestalozzi ist sehr interessant. Ich meine, ich habe einmal in dem Buch geschrieben, dass wenn man heute in ein Luxusgeschäft geht, da stürzen sich 4 Verkäufer auf einen. Und wenn man sein Kind in die Schule gibt, hier in Bayern, dann kann es einem passieren, wie es eben mir nächstes Jahr passieren wird, wenn meine Tochter in die Schule geht, dass sie in eine Klasse mit 56 anderen Kindern kommt. Ein Lehrer auf 56 Kinder.
Mhm.
Ich meine, da kann man ja wirklich nichts mehr individuell abstimmen. Und das wäre ja eben nötig, wenn der Lehrer ein bisschen ausgleichen wollte, was das Elternhaus versäumt hat.
Herr Schmidbauer, ich habe in meiner Schulzeit immer noch meine Schulbücher am Ende eines Schuljahres verkauft und habe mir einen zusätzlichen Gewinn damit verschafft. Auch eine spezifische Form von kapitalistischer Haltung. Gut, das ist heute gar nicht mehr möglich, jedenfalls in vielen Bundesländern nicht mehr möglich, denn in schöner Regelmäßigkeit wechseln die Schulbücher von Jahr zu Jahr. Und es wird also ein Verschleiß getrieben, der, glaube ich, einen recht interessanten Hinweis bietet auf eine Konsumhaltung, die nicht mal von den Schulen, selber von Schulaufsichtsbehörden betrieben wird.
Ja, ich meine, man denkt sich viel zu wenig dabei. Man denkt sich überhaupt nichts dabei, wenn man zum Beispiel jeden Tag seine Zeitung wieder wegschmeißen muss oder in die Mülltonne schmeißt. Man könnte sie auch aufheben zur Altpapierverwertung. Aber das sind alles Dinge, die einfach noch nicht als Problem der individuellen Moral eigentlich erkannt sind.
Nun kann man aber nur hören, unsere ganze Industrieproduktion ist auf Verschleiß hin orientiert. Und wenn Sie also nicht so dicke Zeitungen hätten, wäre der redaktionelle Teil auch kürzer, denn die Zeitungen können nicht leben ohne Werbung, ohne Anzeigen. Die Zeitungen schwellen an. Am Wochenende wiegt so ein Ding ein Pfund. In manchen Großstädten, in Amerika beispielsweise, bis zum Kilo. Und das ist halt mal so. Und wenn wir das alles ändern wollten, das ist übrigens reine Utopie, sie wird eingewandt, dann würden ja sehr viele Leute ihre Arbeitsplätze verlieren.
Ja, reine Utopie ist das überhaupt nicht. Ich meine, es ist sogar so, dass wenn wir es nicht ändern, dass wir dann, ich möchte hier nur auf diese Prognosen von Meadows etwa hinweisen, ja, über die Grenzen des Wachstums, wenn wir es nicht ändern, dass wir dann in ungefähr 40 Jahren vor einem ausgebrannten Planeten stehen und dass also dann Homo consumens ausstirbt. Ich meine, ich habe geschrieben, Homo consumens ist heute schon zum Aussterben verurteilt, wie der Dinosaurier seinerzeit. Mhm. Offen ist leider die Frage, ob Homo sapiens jetzt dieses Aussterben überleben kann.
Er stirbt nur sehr zäh und mit einiger Lust scheint es.
Ja, er stirbt jetzt noch sehr zäh, weil jetzt scheint es ja noch irgendwie zu gehen. Mhm. Betonung liegt auf irgendwie. Es geht schon nicht mehr sehr gut. Also die Lebensqualität, die wird schon immer ein bisschen schlechter. Das ist ja auch eine sehr bezeichnende Sache, dass trotz etwa dieser optimistischen Prognose im Bundesgesundheitsbericht, wonach die Lebenserwartung auf 80 und mehr Jahre zunehmen wird, dass heute die Statistiken ganz eindeutig zeigen, dass die Lebenserwartung der Männer in den hochindustrialisierten Ländern sinkt schon wieder. Mhm. Dass wir also keineswegs mehr uns darauf verlassen können, dass der Fortschritt etwa auf medizinischem Gebiet weiterhin anhält. Es wird da ein Rückschritt kommen, wenn eben Homo consumens sich nicht korrigiert.
Der nächste Anruf, bitte.
Ja. Herr Schmidt, ich hätte zwei Fragen an den Autor. Er spricht von den natürlichen Bedürfnissen des Menschen, auf die sich der heutige Mensch nicht mehr beschränken will und kann. Was versteht er darunter und wo zieht er die Grenze zwischen natürlichen und unnatürlichen Bedürfnissen? Ist es nicht natürlich, dass ein Mensch nach einem Konsumgut strebt, wenn er sieht, dass andere es besitzen und Freude daran haben und er möchte diese Freude nun auch erleben?
Herr Schmidbauer?
Ja, ich meine, das ist natürlich ein schwieriges Problem. Es ist richtig, dass eine bestimmte Konsumtendenz auch, glaube ich, dann besteht, wenn man also nicht primär, wenn nicht die natürlichen Bedürfnisse frustriert sind. Also unter natürlichen Bedürfnissen verstehe ich die sogenannten primären Bedürfnisse des Menschen, also Essen, Trinken, Sexualität.
Vielleicht, ja, wohnen auch.
Bitte?
Wohnen auch.
Wohnen, also geeignetes Milieu, sagen wir mal ganz allgemein.
Ja.
Eine Behausung ist zum Beispiel in den Tropen nicht unbedingt notwendig zur Bequemlichkeit. Mhm. Und man könnte sagen, auch Selbstverwirklichung in einer Gruppe, also wirklich befriedigende Beziehungen zu anderen Menschen. Es ist ja doch so, dass etwa das Konsumieren auch diese Selbstverwirklichung beeinträchtigt und als Ersatzbefriedigung für ein eben nicht befriedigende Beziehung zu anderen Menschen dienen muss. Also ich habe das also bei meinen Klienten öfters gesehen, dass die zum Beispiel, die Frau fährt einkaufen, wenn sie sich mit ihrem Mann gestritten hat, dann kauft sie sich einen neuen Mantel oder sowas. Und es ist schon so, dass an sich die nackte Verlockung durch das Vorhandensein eines Konsumgutes, dass die durchaus gegeben sein kann, auch ohne die Frustration eines wirklich primären oder natürlichen Bedürfnisses. Man sieht es etwa bei den sogenannten Primitiven, die ihre eigene Kultur, die also weitgehend auf Bedürfnislosigkeit abgestellt ist, aufgeben, um sich jetzt dann Kleider und Konservendosen und Nahrung und Mopeds von der Industriegesellschaft zu verschaffen. Also da ist eine primäre Verlockung da, gegen die einfach durch Einsicht, also durch das bewusste Sehen, dass es so nicht weitergeht, dass man auf diesem Weg den eigenen Untergang beschleunigt.
Glauben Sie nicht, Herr Schmidbauer, dass nicht nur das Elternhaus, sondern auch die Schule mehr leisten müsste in der Richtung, eine kritische Distanz zu der Konsumverführung bei Kindern und Jugendlichen schon zu erreichen? Nämlich es einfach zum Gegenstand verschiedener Unterrichtsunternehmungen zu machen, wie kann ich mich persönlich freihalten von den Verführungen, die immerzu darauf ausgerichtet sind, mich von außen her zu bestimmen, mir Wünsche zu suggerieren, die im Grunde gar nicht meine eigenen Wünsche sind.
Ja, da bin ich überzeugt, dass das eine sehr große Aufgabe der Schule wäre. Es wäre allerdings, ich meine, es hat wenig Sinn, das von den Schülern zu verlangen, wenn sie dann, wie sie etwa geschildert haben, mit 14 Jahren von der Schule runterkommen und irgendeine Fließbandarbeit machen müssen. Das hängt hier sehr eng damit zusammen, dass man eben das Ausbildungssystem sehr verbessert, dass man also die Produktivkräfte, die durch den Konsumverzicht frei werden, dass man die in ein erheblich verbessertes Ausbildungssystem steckt, das eben dann dazu führt, dass die Menschen etwas widerstandskräftiger gegen die Manipulation werden.
Ein weiterer Anruf?
Die Frage eben, weniger Geschirr, ja, der Lebensstil soll geändert werden. Was der Autor in seinem Buch angibt, ist ja reine Theorie. Eine Frage wäre also, ob er das, was er theoretisch vorträgt, auch selbst durchführt. Auf der anderen Art und Weise das Beispiel mit der Geschirrspülmaschine, also weniger Geschirr, gut. Nur, wenn ich doch ein gutes Essen habe, ja, kann ich doch nicht hingehen, das alles in einen Teller reinklatschen, um zu sagen, so, jetzt habe ich aber wenig Geschirr, da vergeht einem doch der Appetit dabei.
Ja, das sind also zwei Fragen. Einmal, ob ich persönlich zu meinem Programm stehe.
Gibt's im Haushalt Schmidbauer eine Waschmaschine?
Eine Waschmaschine gibt es, ja. Aber zum Beispiel verwendet meine Frau, die auch sehr an diesen Dingen interessiert ist, nur ein Viertel der immer angegebenen Dosis des Waschmittels. Und außerdem läuft die Waschmaschine so selten wie nur irgend möglich. Ich meine, wir haben zwei kleine Kinder, aber sie läuft trotzdem nicht jeden Tag.
Sondern ich darf unterstellen, dass die Wäsche im Hause Schmidbauer auch sauber ist.
Ja, ich weiß nicht, was Sie für sauber halten.
Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe keine bestimmten Maßstäbe. Ich weiß gar nicht, wie man das genau misst. Ja. Vor und tief, nicht? Und, irgendwie, ich weiß das immer.
Ja, sicher. Und dann haben wir zum Beispiel keine Geschirrspülmaschine. Mhm. Obwohl meine Frau da etwas ambivalent ist. Sie hätte manchmal ganz gerne eine. Aber ich sage immer, verwenden wir doch lieber Geschirr. Verzichten wir auf die Untertassen beim Tee trinken.
Helfen
und
so. Sie beim Abwaschen eigentlich, Herr Schmidbauer?
Ja, Mensch, gelegentlich schon.
Mhm. Und, das wäre Partnerschaft, nicht?
Ja, doch. Ja, ich meine, noch weiter zu meiner persönlichen Verwirklichung dieses Programms. Ich habe die letzten 5 Jahre, habe ich immer den Sommer über, in einem alten Bauernhaus in Italien gelebt, wo also weder Elektrizitätsanschluss noch Straßenanschluss noch Wasseranschluss da war, wo wir also auf praktisch alle diese Erleichterungen verzichten mussten und wo wir mit großem Erstaunen, also ich will auch vor allem auch meine Frau festgestellt haben, dass wir auf einmal mehr Zeit hatten als zu Hause. Mhm. Also ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass es kein Telefon gab und dass man weniger einkaufen konnte, weil man da also nur einmal in der Woche weg mochte. Aber es ist wirklich ganz erstaunlich, wie wenig man auskommen kann, wenn man sich nur mal die Mühe gibt.
Ist das eigentlich nun mehr, Herr Schmidbauer, als ein Rückzug, als eine Flucht ins einfache Leben, als persönlicher Kompensationsversuch, sehr individueller Versuch, den Fremdbestimmungen der normalen Umwelt zu entgehen?
Ja, ich meine, das können Sie natürlich sagen, dass das ein Fluchtversuch ist. Ich habe es an sich nicht als solchen empfunden, sondern ich habe es eben auch wegen meiner Arbeit getan, weil man ja eine bestimmte Ruhe braucht, wenn man Bücher schreiben will.
Wieder mal ein Beispiel, Herr Schmidbauer. Was bleibt nun dem Arbeitnehmer übrig?
Was bleibt den Entfremden, Arbeit übrig? Ja.
Der ist nun angewiesen auf die immerhin doch recht beachtlichen Möglichkeiten, preiswert, ich glaube, man darf es preiswert nennen, nicht bloß billig, preiswert seinen Urlaub da zu verbringen, wo er Lust dazu hat. Er nimmt damit in Kauf freilich, dass er mit vielen Menschen gleichzeitig unterwegs ist. Aber wo ist man das eigentlich nicht? Wo gibt es noch Rückzugsmöglichkeiten für Individualisten? Ich frage es auch nicht, ob das ein Arbeitnehmer eigentlich so will, ob er nicht viel froher darüber ist, nun irgendwo auf Mallorca eine Kolonie des Ruhrgebiets zu finden.
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ich meine, es ist ja leider so, dass man doch ziemlich innerhalb seiner eigenen Schicht bleibt immer. Mhm. Und ich meine, Sie werden ja auch wissen, dass das ein Psychotherapeut kaum in Gelegenheit kommt, jetzt auch weiter zu behandeln und näher kennenzulernen.
Das ist aber ja gerade Krux, ne?
Das ist wirklich eine Krux. Aber ich denke doch, dass die Aufgeschlossenheit da sehr, sehr oft unterschätzt wird. Und dass man, ich meine, es ist ja heute so, dass das Land, dass heute so und so viele Bauernhäuser, zum Beispiel in Italien sind es über 20.000, ist, dass die einfach leer stehen und verfallen, weil die Leute alle in die Städte wollen. Dort verdienen sie mehr und müssen natürlich auch sehr viel mehr ausgeben. Und letzten Endes erkennen sie vielleicht, dass sich das Ganze gar nicht gelohnt hat, dass sie lieber auf dem Land hätten bleiben sollen. Ich meine, bei uns setzt diese Entwicklung jetzt auch ungefähr ein. Es ist in Italien, wo ich ja gelebt habe und wo ich das ganz gut beobachten konnte, sehr interessant, dass die Kinder dieser Leute, die also das Land verlassen haben und in der Stadt als Industriearbeiter gegangen sind, dass die dann wieder rauskommen und jetzt versuchen, diese Bauernhäuser wieder in Schuss zu bringen und wieder einen Garten anzulegen und das also so am Wochenende und in den Ferien und von der Frau machen lassen oder von den alten Leuten. Also das sind auch Möglichkeiten, glaube ich, die man irgendwie pflegen sollte. Man sollte also zum Beispiel, ich habe auch über die Landwirtschaft geschrieben, dass also man von dieser Illusion der EWG wegkommt, dass jetzt unbedingt der Bauer das Gehalt eines Industriearbeiters braucht und deshalb eine Monokultur auf riesigen Flächen betreiben muss in industrieller Form. Ich meine, wenn er ein bisschen Selbstversorger bleibt, wenn er sich also mit Naturalien und mit Gartenprodukten und so weiter selbst versorgt, dann muss er ja nicht das Gehalt eines Industriearbeiters haben, dann langt ihm ja auch viel weniger.
Und sagen Sie es mal dem Bauernverband.
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es ist doch der Bauernverband, da besteht eine starke Opposition gegenüber diesem Evangelium der EWG mit den Monokulturen und mit den riesigen Betrieben, wo also die ganzen Kleinbauern einfach vor die Hunde gehen. Ich meine, hier in Bayern, da ist es ja schon so, dass das Umweltschutzministerium den Bauern auf den Bergbauern, die ja überhaupt nicht rentabel arbeiten, die sollen jetzt so als eine Art Landschaftsgärtner ein Gehalt kriegen vom Staat, damit sie auf ihren Höfen bleiben, weil sonst wäre ja der Erholungswert dieser Bauerndörfer verschwunden, wenn das alles ungepflegt und verwildert wäre.
Gut, zurück zum eigentlichen Thema Ihres Buches, von dem wir jetzt nur scheinbar entfernt haben, Herr Schmidt-Bauer. Sie selbst bringen den kritischen Einwand, dass der individuelle Konsumverzicht allein natürlich nicht ausreicht, ganz gleich wie er im Einzelnen aussehen mag, dass das nicht geht ohne Maßnahmen von oben, wie man so landläufig sagt, also von Seiten der Regierung, aber bevor die Regierung tätig werden kann, von Seiten des Parlaments. Und zweitens, indem man nun die Industrie selber auf die Notwendigkeit einer Veränderung unserer Gesellschaftsform hinweist. Sie schreiben nun wörtlich: Das ließe sich vielleicht einerseits durch den Appell an das logische Denken und das Verantwortungsgefühl der Unternehmer sicherstellen, die mit etwas Selbstkritik einsehen müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich meine nun, dass Sie die Wirkung eines solchen Appells an logisches Denken und Verantwortungsgefühl schlicht überschätzen.
Ja.
Die Industrie weist auf ihre Notwendigkeit hin, immer größere Rentabilitäts- und Produktionsraten zu erzielen.
Ja, das stimmt nicht unbedingt. Ich meine, in diesem Club of Rome zum Beispiel, der ja die Studie über die Grenzen des Wachstums angeregt hat, da sind auch viele Industrielle drinnen. Ich glaube, man sollte nicht a priori davon ausgehen, dass die Unternehmer völlig blind für diese Zusammenhänge sind. Man sollte natürlich sich sagen, wenn es durch einen Appell nicht geht, dann muss man irgendwelche Zwangsmaßnahmen ergreifen. Also ich dachte etwa an eine Umsatzsteuer von 100 oder mehr Prozent für eben typische überflüssige Konsumgüter.
Nun wird aber die Industrie dann laut klagen und jammern und wird sagen, also nun gut, dann müssen wir unseren Betrieb einstellen, dann werden wir also mal beim Arbeitsamt beantragen, 500 Mitarbeiter zu entlassen.
Ja, das muss man in Kauf nehmen. Wir haben ja jetzt eine Überbeschäftigung, wir haben bald 3 Millionen Gastarbeiter. Ich meine, es geht doch nicht an, dass man heute sagt, ein Wirtschaftswachstum, eine industrielle Produktion, die unsere Umwelt zerstört, die unsere Rohstoffe erschöpft. Man rechnet heute damit, dass in 30 Jahren zum Beispiel Erdgas und Erdöl erschöpft sind einfach. Und das Uran ist dann wahrscheinlich auch erschöpft. Die Fusionsreaktoren, weiß man nicht, ob die dann schon funktionieren. Ich meine, es kann dann sehr wohl sein, dass durch dieses enorm aufgeblähte den enorm aufgeblähten Energiebedarf, dass der auf einmal kollabiert und dass wir dann also wirklich nur noch mit Kerzen und kümmerlichen Kanonenöfchen hausen müssen, wenn wir jetzt uns nicht entschließen, jetzt das Wachstum mal einzuschränken.
Darüber gleich noch ein bisschen mehr. Zunächst ein weiterer Anruf.
Warum wird nicht vom Staat aus verboten, dass solche Waschmittel überhaupt auf den Markt kommen? Ebenso die vielen Plastikbeutel. Alle Flaschen, ob Öl oder Spülmittel, sind aus Plastik. Ich als Einzelperson kann doch kaum etwas dazu beitragen. Außerdem wäre es ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Andersherum gefragt, verlangen Sie, Herr Schmidbauer, nicht vom Einzelnen, was im Grunde nur die Gesellschaft oder die Vertreter unserer Gesellschaft, also das Parlament, durch eine radikalere Gesetzgebung in Richtung auf humane Gesellschaft leisten können?
Genau, der Satz steht übrigens im Buch. Ja. Dass
ich habe gerade zitiert, Herr Schmidbauer, ich erlaubte mir, Sie zu zitieren.
Das ist natürlich völlig richtig. Ich meine, ich habe zum Beispiel, als ich noch in München in der Großstadt lebte, habe ich versucht, jetzt das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zu fahren. Aber das ist einfach nicht zu machen, weil man an seiner Gesundheit Schaden leidet.
Wenn man Selbstmordversuch,
nicht unbedingt ein Selbstmordversuch, aber einfach, wenn man so an Autoschlangen vorbeifährt, die alle vor der Ampel stehen, und wo man also da wirklich sicher sein kann, dass man ein paar Gramm Blei und Kohlenmonoxid in die Lungen bekommt. Mhm. Ich meine, man kann erst dann wieder Radfahren oder zu Fuß gehen, wenn also die Stadtzentren für Autofahrer gesperrt sind, wo die Entwicklung doch ein bisschen hintendiert. Mhm. Und so ist es auch mit diesen ganzen Einwegflaschen. Ich meine, man kann, glaube ich, in vielen Fällen hat man die Alternative, dass man etwas nicht kauft, was in einer Einwegflasche oder in einer Einwegdose ist. Man kann also zum Beispiel das Bier in Dosen oder Coca-Cola in Aluminiumdosen, die weggeschmissen werden, mit denen man eine Menge Energie wegwirft, weil Aluminium sehr viel Energie braucht. Man kann das einfach nicht mehr kaufen, sondern sich Bier in Flaschen kaufen, die man wieder zurückbringen kann. Man kann also mit der Milchkanne zum Milchmann gehen und muss nicht unbedingt die PVC-Flaschen mitnehmen. Das sind also Möglichkeiten, die durchaus offen stehen. In manchen Fällen stehen sie einem nicht mehr offen. Manche Dinge gibt es wirklich nur noch in Einwegbehältern, zum Beispiel Joghurt. Was mich also furchtbar ärgert. Und ich finde, da müsste der Gesetzgeber einschreiten. Ich glaube aber, dass man das eine tun und das andere nicht lassen sollte. Man sollte also den Konsumverzicht an der Basis unbedingt fordern und unterstreichen, weil wenn der verwirklicht wird, wenn also eine Mehrzahl in der Bevölkerung sich für sowas interessiert und dafür was tut, dann ringt sich auch der Staat sehr viel oder die Regierung sehr viel leichter zu Reformen durch, weil sonst muss sie ja Angst haben und hat vielleicht auch zu Recht Angst, dass sie Wähler verliert, wenn sie also versucht, vernünftig zu sein.
Ja gut, und das führt uns ja zu einem anderen Problem noch. Kann es nicht sein, dass eine notwendige Abhängigkeit besteht zwischen der Tatsache einerseits, dass wir in einer modernen, hochindustrialisierten Leistungsgesellschaft leben, und das andererseits gegen die Zwänge dieser Leistungsgesellschaft, gegen die Herausforderung zu immer intensiverer Arbeit und zum persönlichen Einsatz, auch wenn die Arbeitszeit im Ganzen sich etwas verkürzt, ist die Arbeit selbst doch etwas intensiver geworden, so sehe ich es jedenfalls, dass man dazu eben einen erhöhten Freizeitkonsum braucht als Äquivalent, als Ausgleich, als Ersatzbefriedigung, wenn Sie wollen.
Ja, ich glaube, es ist gerade andersherum. Es ist genau das Gegenteil. Dieser erhöhte Freizeitkonsum, der ist ja meistens so anstrengend, dass die Leute am Montag völlig erschlagen in den Betrieb kommen und erst mal einen Tag über ihre Arbeit brauchen, bevor sie am Dienstag wieder einigermaßen fähig sind, also korrekt zu arbeiten. Das ist doch ein Problem, das in sehr vielen Betrieben herrscht, so viel ich weiß.
Ja.
Und dieser hektische Freizeitkonsum ist eine absolut gesundheitsschädigende und auch, glaube ich, die Selbstverwirklichung behindernde Angelegenheit. Mhm. Ich meine, ich soll vielleicht noch kurz sagen, dass es verschiedene Dinge gibt, die ich unbedingt ausgenommen haben will aus dem Konsumverzicht. Das ist alles, was A, der Gesundheit dient, da sollte man wirklich nicht sparen, B, einer einigermaßen adäquaten Ernährung, und jeder Selbstverwirklichung im weitesten Sinn.
Also wozu auch die Schulbildung.
Schulbildung unbedingt gehört an sich intensiviert. Ich finde, es ist ja auch, wir haben also hier ein völlig falsches Bewusstsein, dass wir immer sagen, wir dürfen nicht kein akademisches Proletariat haben und wir müssen nur so viele Akademiker ausbilden, wie wirklich gebraucht werden und so. Es ist doch ganz abgesehen davon, ob ich später jetzt als Psychologe meinetwegen oder als Arzt oder als Soziologe eine richtige Anstellung finde. Es ist doch ein Wert für sich, wenn ich das mal studiert habe und wenn ich da mal Bescheid weiß. Mhm. Das wird viel zu wenig an sich erkannt. Da ist es, muss man wirklich sagen, dass in den sozialistischen Ländern, dass man da schon etwas mehr, etwas weiter ist auf diesem Gebiet, wo man also nicht mehr unbedingt sagt, es dürfen nur so viele Ingenieure werden, wie wir dann tatsächlich auch nachher brauchen.
Der nächste Anruf, bitte.
Ich glaube, mit dem Verschwinden der Religion aus der Erziehung schwindet auch die Nächstenliebe aus ethischen Beweggründen und schwindet überhaupt die Fähigkeit, sich etwas zu versagen, den Nächsten zu lieben, und die Härte gegenüber dem Nächsten und die Wurstigkeit in Fragen des Allgemeinwohles werden so größer und größer, wie zum Beispiel zum Thema Sauberkeit der wachsende Egoismus und die immer geringer werdende Bereitschaft zur Mitverantwortung sind sicher daran schuld, dass die Menschen nur noch der eigene Körper interessiert und die Umweltverschmutzung als nicht nur das eigene Ego betreffend einfach weniger beachtet wird.
Ja, ich meine, ich weiß nur nicht, wie weit man da die religiöse oder den Mangel an religiöser Erziehung, kommt sehr darauf an, was man unter Religion versteht. Mhm. Und ich würde sagen, also dass gerade Homo Consumens, dass der seinen Mitmenschen, darin würde ich der Anruferin völlig recht geben, dass der seinen Mitmenschen wirklich auch wie ein Konsumgut handhabt. Mhm. Dass er so versucht, kurzzeitig maximale Befriedigung rauszuholen, dass er sich aber nicht wirklich an ihn bindet, sondern ihn sofort verlässt, wenn er irgendwo was Attraktiveres sieht. Mhm.
Wir müssten, Herr Schmidbauer, die letzten Minuten unserer Sendezeit noch dazu nutzen, wirklich eine gangbare Alternative aufzuzeigen. Sie versuchen es in Ihrem Buch übrigens, ich muss nochmal den Titel nennen, Homo Consumens, im Untertitel Der Kult des Überflusses, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt. Wir müssen also, glaube ich, die letzten Minuten noch dazu verwenden, etwas deutlicher die Alternativen herauszustellen, die Sie selbst vorschlagen. Bevor wir das aber tun, noch ein weiterer Anruf.
Es wurde von dem Homo Consumens gesprochen, der nicht überleben wird, beziehungsweise der nur sehr geringe Überlebenschancen hat. Jetzt Frage, wie soll sich der Homo Consumens ändern, damit er überleben kann? Muss er sein Bewusstsein ändern, um zum Homo Sapiens etwa zu werden?
Ja, ich würde sagen, er muss sein Bewusstsein und vor allem sein Verhalten ändern. Und ich meine, mir geht es ja vor allem darum zu zeigen, warum das so schwierig ist. Es ist ja an sich ganz klar, dass wir gar keinen anderen Ausweg haben. Und das ist auch, also durch diese Computerprognosen von Forrester und Meadows ist es ganz eindeutig, steht es heute schon fest, dass die Gesellschaft, der Mensch auf der Erde nur eine Überlebenschance hat, wenn er sich zum Konsumverzicht entschließt, wenn weltweit es sich durchsetzt, das ist eine andere Forderung, die nicht unbedingt mit Konsumverzicht zu tun hat, dass jede Familie nur zwei Kinder hat. Das ist einfach lebensnotwendig. Das ist an sich gar keine ethische Frage, könnte man sagen, sondern es ist eine Frage des Überlebens.
Ja, ich möchte mal auf die Anruferin von vorhin zurückkommen, ja. Herr Schmidbauer. Kann es nicht sein, dass durch den Verlust der metaphysischen Dimension man sehr leicht geneigt ist, zu sagen, all diese Zukunftsprognosen, diese grausamen Blicke in das Jahr 1990, in das Jahr 2000, gehen uns unmittelbar nichts an. Denn das ist eine Affäre, die sich nach unserem Tode abspielen wird. So könnten also mittelalterliche, ältere Menschen argumentieren.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht die metaphysische Dimension, sondern die metaphysische Dimension ist ja in mancher Hinsicht gerade gefährlich, wenn Sie etwa die Haltung der katholischen Kirche zur Geburtenkontrolle bedenken, wo man also wirklich irgendwie davon ausgeht, der Mensch hat bestimmte Vorschriften zu erfüllen, ganz gleich, wie jetzt die Folgen aussehen. Natürlich ist irgendwo, kann man, ich mache das persönlich nicht, aber ich glaube schon, dass man das mit Recht machen kann, dass man also das ganze Problem jetzt, wie alle ethischen Probleme, hat ja auch der Konsumverzicht etwas mit, hängt irgendeinen Zusammenhang mit Religion, dass man es also mehr von der religiösen Seite angeht. Mhm. Aber ich glaube, dass das an sich nicht notwendig ist, um sich zu korrigieren, dass es sich wirklich um ganz eigentlich egoistische Erwägungen handelt, dass wir also Selbstzerstörung ist ja wirklich nicht egoistisch. Es ist nur so, dass einfach die Kurzsichtigkeit so ausgeprägt ist und eben die emotionalen Sperren gegenüber dem Konsumverzicht so stark sind, dass man nicht einsehen will, dass es so nicht weitergeht.
Nun, Herr Schmidtbauer, Sie schreiben an einer Stelle, Sie seien überzeugt davon, dass jeder diesen logischen Zwang zur Änderung seines Konsumverhaltens einsehen könne. Dieses Vertrauen in die Logik, diesem Vertrauen in die Logik steht eben ein anderes Vertrauen gegenüber oder eine andere Meinung gegenüber, dahingehend, dass es nur durch ein Wiedergewinnen anderen Wertbewusstseins möglich sein wird, sein Verhalten zu ändern.
Ja, ich glaube, dass der logische Zwang, der wird ja dann eben dazu führen, dass man die Werte neu verteilt. Und man kann ja nichts anderes machen, oder? Man kann ja, wenn man ein Buch schreibt, muss man rational vorgehen. Man kann noch versuchen, demagogisch zu wirken, aber das bringt, glaube ich, nicht besonders viel. Und man muss einfach an die Vernunft glauben oder man muss es lassen und man muss sagen, ich schaue jetzt, dass ich mir einen Bunker baue und mich mit Vorräten gut eindecke. Die Katastrophe kommt bestimmt. Aber ich finde, dass das eben eine etwas einseitige oder falsche Haltung ist. Und dass man eben an den Verstand einfach appellieren muss und nicht aufhören darf zu appellieren, dass man eben auch davor warnen muss, das Problem zu Tode zu reden und jetzt den Einzelnen das Gefühl zu geben, die Verantwortlichen, die Politiker, die oben, die werden schon was tun. Ich muss mich ja nicht ändern. Ich kann ja sowieso nichts machen. Ich meine, das stimmt eben nicht. Jeder Einzelne kann was machen und er kann es eben von heute an eigentlich machen, indem man nur sein Konsumverhalten kritisch überprüft und es zum Teil ändert.
Meine Damen und Herren, wir haben nicht mehr Zeit und auch keine Gelegenheit mehr, alle Anrufe zu bringen, aber für einen bleibt uns noch Zeit übrig.
Und zwar möchte ich den Herrn Schmidt fragen, ob für ihn nicht ein Konsumverzicht darin bestände, die Artikel, die uns von der Werbung angepriesen werden, daraufhin zu prüfen, ob sie nun wirklich uns weiterhelfen, das heißt die Arbeit erleichtern, oder ob es nur Spielereien oder unnütze Sachen sind.
Ja, das finde ich einen ausgesprochen vernünftigen Vorschlag. Ich finde überhaupt, dass die Produktkontrolle und die Kontrolle von neuen Industrieprodukten sehr viel strenger gehandhabt werden sollte. Man hat also hier eigentlich bisher kleine Ansätze auf dem Arzneimittelmarkt, wo also etwa in Amerika jetzt jemand, der ein neues Arzneimittel auf den Markt bringt, nicht nur erstens beweisen muss, dass es wirklich neu ist, zweitens, dass es sicher ist, drittens, dass es tatsächlich hilft. Wenn man diesen selben Maßstab an die Konsumgüter anlegen würde, dann wären wir von einer Menge Schund eigentlich befreit. Wenn man etwa dafür sorgen würde, dass die reparaturfreundlicher sind, dass nicht mehr ganze Teile und Aggregate ausgetauscht und dann praktisch weggeworfen werden müssen, sondern dass man wirklich reparieren kann, dass man ein Auto auch 10, 20, 30 Jahre fahren kann, dann wäre zum Beispiel auf diesem Gebiet schon ein ganz großer Ökonomisierungsprozess in der Wirtschaft möglich.
Ja, dem steht aber schon entgegen, Herr Schmidtbauer, das stimmt mich so ein bisschen pessimistisch, dass im Gegensatz etwa zu den Vereinigten Staaten hierzulande Verbraucherzeitschriften und samt der Stiftung, die man zur Verbraucheraufklärung eingerichtet hat, der Stiftung Warentest, dass all diese Unternehmungen eigentlich einen recht dürftigen Erfolg nur haben.
Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist eben das illusionäre Denken von Homo Consumens, der sich seine Illusionen nur sehr ungern wegnehmen lässt. Aber ich meine, gerade in diesem Punkt würde dann eben die Verantwortung staatlicher Stellen, finde ich, schon sehr deutlich werden, dass man also, man könnte ja da wirklich an sehr viele Dinge denken. Mhm. Etwa auch, dass man darauf achtet, dass in der Konstruktion von Geräten, dass da nicht zu viel Energieverschwendung eingebaut ist, dass es nicht mehr erlaubt ist, was ja heute fast schon der Usus ist, dass man Geräte auf den Markt bringt, in denen die Verschwendung einprogrammiert ist, in denen der Verschleiß einprogrammiert ist, wo also da eine schöne ein Teil drin ist, das einfach nach so und so viel Benutzung kaputt geht, dass man was Neues kaufen muss.
Das Ganze, was wir diskutiert haben, Herr Schmidtbauer, und der große Themenkreis, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, hängt zusammen mit einer Verbesserung der Lebensqualität. Es ist ein sehr allgemeines Schlagwort geworden, aber wie viel konkreter Inhalt darin steckt, ist vielleicht aus einem nicht so ganz alltäglichen Ansatzpunkt durch unser Gespräch deutlich geworden und vor allen Dingen auch in Ihrem Buch nachzulesen. Noch einmal der Hinweis, meine Damen und Herren, wir sprachen mit Wolfgang Schmidbauer über sein neues Buch Homo Consumens. Es ist erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart. Und am nächsten Sonntag werden wir mit Alfred Grosser in Paris verbunden sein und werden sprechen über sein neues Buch Deutschlandbilanz. Dankeschön fürs Zuhören und wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag.